Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 64 am Dienstag, dem 16. Mai 2023. Ist das nicht schön? Der Podcast 64 am 16. Mai. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint immer dienstags im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare auf www.ralfstumpf.de/podcast. Auf den üblichen Podcast-Kanälen steht dann auch im Archiv auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast und im Archiv der World of NLP und kann überall dort auch abonniert werden, sodass du keine Folge versäumst. Heute geht es noch ein drittes Mal um Spiral Dynamics. Ja, hallo. Nachdem es letzte Woche den ersten Doppelpodcast in dieser Podcast-Reihe gab, den 62er und 63er jeweils über Spiral Dynamics und am Ende doch noch so viel übrig war, über das ich reden könnte, wobei ich natürlich weiß Gott nicht über alles reden muss, worüber ich reden könnte, aber jedenfalls es war noch genügend übrig, es kamen Fragen, es kamen Anmerkungen, na gut, ich mache noch einen dritten. Aber ich werde mich hüten, noch einen vierten gleich in der Folge zu machen. Andere Themen wollen auch fortgesetzt werden. Es gibt noch das ABC des NLP, was mittendrin hängt. Es gibt noch die Reihe der NLP-Grundannahmen, Zaubersprüche oder Gedankenviren, was fortgesetzt werden mag. Auch die Reihe über praktische und Mastertechniken mit Dagmar Ling und die tiefen philosophischen Gespräche mit Daniel Köpke sind alle noch immer weiter entstehen. Also ich habe so das Gefühl, die nächsten 64 Podcasts werden auch kein Problem werden. Da muss überall noch was entstehen. Aber heute einfach nochmal weiter über Spiral Dynamics. Ich habe ja schon im 62er und 63er einiges darüber gesagt. Ich werde versuchen, möglichst wenig davon zu wiederholen, wobei ich es nicht hundertprozentig garantieren kann, weil das natürlich alles auch vernetzt zusammenfließt im Kopf. Noch eine Sache vielleicht so als Vertiefung, Ergänzung zu den letzten beiden Podcasts, nämlich die Frage, was nützt es eigentlich überhaupt, Spiral Dynamics zu wissen? Ja, ich würde von Wissen reden, weil ich glaube, können. Na gut, es gibt die integrale Lebenspraxis nach Ken Wilber und er hat ja auch ein sehr, sehr ähnliches Modell, was sich, glaube ich, auch zum größten Teil auf Spiral Dynamics bezieht. Das Schwierige ist, dass da bei Ken Wilber im Aqual-Modell andere Farben verwendet werden. Also die von Beck und Cohen war, warme und kalte Farben für die beiden Seiten zu nehmen. Da hat mir mal ein Drucker bestätigt, ja, das wären wirklich warme und kalte Farben. Nachdem das aber eigentlich außerhalb der Szene von Leuten, die sich mit Farben professionell beschäftigen, kein Mensch weiß, was jetzt als warme und kalte Farbe gilt, hat dann Ken Wilber die Idee gehabt, ich bleibe bei den Farben, ordne die aber nach dem Farbspektrum des Regenbogens. Gute Idee, kommen völlig andere Farben raus, außerdem endet es dann bei Weiß und um Gottes Willen, was machen wir, wenn wir uns als Menschheit eines Tages doch über das Weiß hinaus entwickeln sollten, aber es führt vor allem zu einer großen Verwirrung. Natürlich könnte man auch wieder zu den Nummern zurückkehren, dann kommt aber diese Hierarchie-Idee wieder mit rein. Naja, wichtig ist es ja, dass man vor allem die einzelnen Stufen oder in meinem Modell mehr die einzelnen Flächen unterscheiden kann. Aber nochmal zurück, was bringt es eigentlich, so ein Modell zu wissen? Also, wenn du das Internet aufmachst und unvorsichtig googlest, wirst du erschlagen mit irgendwelchen Psychotests und Persönlichkeitsanalysen. Bei den meisten davon steht drauf, kostenlos. Und dann füllst du diesen Test aus 15, 15, 20, 30 Minuten und klickst am Ende auf Ergebnis. Und dann kommt, bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Und du stellst fest, das Ganze war einfach der Versuch, deine E-Mail-Adresse zu kriegen. Aber all das, was bringt's? Ich meine, klar, wir sind im Erkenntnisbereich. Leute wollen wissen, wer sie sind. Aber was erhofft man sich davon eigentlich? Und da hatte ich ja schon gesagt, dass die Idee von Claire Graves damals die Idee ist, es geht um das passende Lösungsmuster zu der Problemwahrnehmung. Und da kommen drei Dinge zusammen. Zum Ersten, du musst ein Problem haben. Also ich meine, wenn du kein Problem hast, dann brauchst du auch kein Spiral Dynamics, dann brauchst du auch keine Psychografie, dann brauchst du kein Enneagramm, dann brauchst du kein DISC, dann brauchst du nichts. Außer, das wäre in dem Fall auch ein legitimer Grund, zum Vergnügen. Dass du sagst, ach, das ist doch nett, mal zu erfahren, wie ich bin. Ich lasse mich mal analysieren. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die machen aus Jux und Tollerei irgendwie eine Genanalyse. Also warum nicht genauso aus Jux und Tollerei so einen Test sich sagen zu lassen? Meine Erfahrung ist allerdings nur, das, was da rauskommt, ist ja im Sinne des Wortes belanglos, weil du hast halt keinen Belang dafür. Und da denke ich immer an eine Geschichte, die mich wirklich tief bewegt, beeindruckt und verändert hat in meinem Leben. Die ist von Bertolt Brecht aus den Keuner-Geschichten. Und das ist die Geschichte, wo ein Mann zu Herrn Keuner kommt und den Herrn Keuner fragt, gibt es einen Gott? Und Herr Keuner antwortet dann und sagt, ich weiß es nicht, aber ich kann dir insofern helfen, dass ich dir eine Gegenfrage stelle. Würde es für dich etwas ändern, wenn es einen Gott gäbe? Wenn ja, ist die Antwort einfach, dann brauchst du einen Gott. Wenn nein, ist die Antwort auch einfach, die Frage ist für dich irrelevant. Und drum, also ich liebe diesen Gedankengang von Bertolt Brecht, und drum, die Theorie misst sich im Grunde daran, was sie verändert. Also natürlich hörst du da das Psychografie-Dreieck im Hintergrund. Die Theorie im Erkenntnisbereich beweist ihre Nützlichkeit im Handlungsbereich darin, dass sie funktioniert. Und ich bin ja bekennender Anhänger einer bestimmten Theorie von Wissenschaft. Also wenn dich das mal interessiert, hobbymäßig, dann geh mal ins Internet, in die Wikipedia und frag mal, was Wissenschaft ist. Und du wirst wahrscheinlich mit großem Staunen, also ich jedenfalls habe gestaunt, feststellen, dass es da nicht ein, zwei oder drei Definitionen gibt. Da gibt es lange Listen von Dutzenden bis hin zu 100 Definitionen, Erklärungsversuchen, was ist eigentlich Wissenschaft? Sehr spannend, dass das so komplex ist, das zu erklären. Ich habe es da lieber einfach und ich liebe eine sehr einfache Erklärung davon, was Wissenschaft ist, die auch ins Psychografiemodell passt, nämlich Wissenschaft ist erstens die Welt beobachten, zweitens aus dieser Beobachtung heraus Modelle entwickeln und drittens innerhalb dieser Modelle Vorhersagen treffen und dann viertens, komme ich wieder in den ersten Bereich zurück, in der Realität überprüfen, ob diese Vorhersagen eintreffen. Eric Ries nennt das die Bauen-Messen-Lernen-Schleife, wobei Bauen ist dann der Handlungsbereich, Messen ist der Beziehungsbereich und Lernen ist der Erkenntnisbereich. Ich glaube, bei dieser Triade ist es ziemlich egal, wo man anfängt. Jedenfalls, du guckst dir die Welt an, wie sie ist und stellst fest, ups, schwer zu verstehen, schwer zu erklären. Dann brauchst du innerlich eine Simulation dieser Welt. In dieser Simulation machst du bestimmte Vorhersagen, davon gibt es zweierlei, auf die komme ich gleich, und dann schaust du halt, ob das eintrifft. Diese beiden Möglichkeiten von Vorhersagen, die gibt es aktiv und passiv. Also passiv ist, wenn du aufgrund eines Modells einfach sagen kannst, was passieren wird von alleine. Ich glaube, wir Heutigen haben keine Vorstellung davon, was das mal irgendwann bedeutet hat, dass es Priester gab, die konnten vorhersagen, wann eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis kommt. Auch diese alten Bauwerke, wo es dann so ist, dass an einem bestimmten Tag im Jahr, ganz oft war das an Sonnenwende, die Sonne an einer bestimmten Position steht, sodass sie eine bestimmte Stelle beleuchtet, das muss für die Leute wie Zauber gewesen sein. Überleg mal, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die wissen Tage, Wochen, Monate, Jahre möglicherweise vorher schon, wann die Sonne sich verfinstern wird. Und wir heute sagen, na, ist doch ganz einfach, es gibt doch astronomische Modelle. Wir können doch die Bahnen berechnen und darum wissen wir, wie das sein wird mit der Sonnenfinsternis. Wir wissen auch, wie das Klima sein wird in 60 Jahren. Wir wissen nicht, wie das Wetter morgen sein wird. Also du merkst das mit den Vorhersagen. Das ist so eine Sache. Karl Valentin meinte ja mal, Prognosen sind eine schwierige Sache, vor allem dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ein Kriterium ist halt, dass du mit einem Modell Vorhersagen treffen kannst über die Welt, die dann deutlich häufiger als das zufällig zu erwarten wäre, eintreffen und dann entweder freust du dich einfach nur oder du kannst dich entsprechend vorbereiten oder die Vorhersage nutzen. Das alles trifft nach meiner Meinung auf Spiral Dynamics zu. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, die ist natürlich etwas aktiver, nämlich du beobachtest die Welt, du baust innerlich ein Modell und du kannst dann Vorhersagen treffen, wenn du das und das tust, wird sich das und das ergeben. Also ganz simpel gesagt, wenn du ein Glas fallen lässt, geht es kaputt. Das ist eine Vorhersage, die treffen wir rein empirisch durch Versuch und Irrtum als kleine Kinder schon herausgefunden. Inzwischen kann man das mit Gravitationsgesetzen, Schwerkraft und ähnlichen Sachen erklären. Es gibt natürlich noch anderes. Und da wird es natürlich auch dann spannend, was Psychologie, Coaching, Lebenshilfe und sonstige Sachen betrifft. Dass da kommt einer und der hat sich ein Modell der Welt gebaut und ist darin unglücklich. Jetzt, wenn du dessen Modell in deinem Modell abbilden kannst, wenn du also ein Metamodell hast, was ja im NLP immer eine ganz große Rolle spielt, diese Metamodelle, dann könntest du zum einen sagen, naja, also wenn sie ihr Leben nicht ändern, wird bald das und das passieren. Das wäre die Vorhersage. Möge sie eintreffen, dann beweist du deine Kompetenz. Aber viel spannender ist natürlich, dass du dann sagen kannst, aha, der sieht die Welt so und so, dessen Modell ist so und so. Wenn ich jetzt als Coach, Berater, Trainer oder wie auch immer das und das mache, durchaus auch innerhalb des Modells, wenn ich zum Beispiel eine Information anbiete, einen Glaubenssatz anbiete, irgendeinen Kniff mache, eine Submodalität ändere, dann müsste eigentlich, also sollte zumindest, also denke ich mir aufgrund des Modells, ne, könnte dann das und das rauskommen. Und auch da ist natürlich so, dass wenn deine Vorhersagen häufig zutreffen, dann wird wahrscheinlich auch dein Terminkalender voll sein, wenn du das möchtest. Und selbstverständlich bist du da auch mit drin bei sowas wie Coaching oder Selbstcoaching. Das heißt, es kann schon auch interessant sein, wenn du eine Idee hast, wie sich dein Leben in dieser Welt und dein Leben in deiner Innenwelt von selbst entwickelt, in einer bestimmten Art und Weise. Und es ist vermutlich noch spannender für dich, wenn du bezogen auf dein Leben, deine Welt, Außenwelt und Innenwelt, Ideen hast, was du tun kannst, um bestimmte Veränderungen zu erreichen. Also, meine Idee ist, dass dieses ganze wissenschaftliche Denken, also wir schaffen Wissen, sich am Ende daran messen lassen muss, was taugen diese ganzen schicken Modelle. Denn das wissen wir alle. Du kannst alles auf eine schicke Art erklären und die Erklärung ist in sich wunderschön und stimmig, nur sie funktioniert nicht. Also in der Theorie auf Zeichnungen funktioniert das Perpetuum mobile. Da klappt das alles und dann kommt die Wirklichkeit und streckt dir die Zunge raus und sagt bäh und plötzlich funktioniert es nicht. Und es ist ja auch ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit, dass wir ganz viele Dinge, die funktionieren, ersetzen durch Sachen, die gut klingen. Und von daher ist es in meiner Welt ehrlich gesagt überhaupt gar kein Kriterium, zu sagen, irgendwas klingt gut und stimmig und sinnvoll und klingt richtig und wahr. Ja, nett, aber da kann ich dir auch 5 Sachen dazu erfinden. Meine Frage ist, funktioniert es und was ändert es? Und da war es, habe ich glaube ich schon mal angedeutet, aber ich will es jetzt ein bisschen vertiefen, bei mir halt so, dass ich die Informationen über das Modell Spiral Dynamics, also dass es das gibt, die habe ich schon seit, ich würde sagen, 20 Jahren oder sowas in der Richtung. Und dann kam dieser eine Master-Teilnehmer, von dem habe ich dir erzählt, der hat darüber seine Präsentation gegeben. Und ab da fand ich das Modell spannend im Sinne von, ach, ist das schön, da kann ich die Welt einsortieren, alles ist plötzlich ordentlich, ach fein, das macht ja Spaß. Und dann kamen die Corona-Jahre. Und dann hatte ich ein Problem. Und in diesen Jahren hatte ich vor allem in meiner Rolle als Unternehmer, ich meine, ich habe ja ein NLP-Institut und ich gebe Seminare, was also in der Corona-Zeit wirklich ein super Beruf war, dass man sich mit Leuten zusammen in einem Raum trifft und miteinander spricht. Also ja, also wenn es irgendwas gibt, was man in der Zeit mit viel Lust und Freude und Spannung machen konnte, war es das. Mit anderen Worten, mich hat es gebeutelt. Mich hat es wirklich gebeutelt. Was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was darf ich machen, wie reagieren die Leute, wie gehen wir miteinander um und wird es meine Firma in 3 Wochen noch geben? Also es war eine emotionale Achterbahnfahrt und meine Zukunft grübelte in sich zusammen und ich hatte ein Problem. Und plötzlich war das dann so, dass Spiral Dynamics als Modell aus der Wiedervorlage, aus der Sammlung schöner mentaler Einrichtungsstücke, also es ist so wie wenn du so eine innere Werkstatt hast und da sind dann ganz verrückte Werkzeuge, die man eigentlich nie im Leben braucht. Manche hat man vielleicht sogar nur aus historischem Interesse oder weil sie einfach wunderschöne Technik enthalten. Aber plötzlich war der Moment da, wo genau dieses Werkzeug mir zu Pass kam und es passte genau in meine Hand und ich wendete es an und oh, es war besser. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich den Punkt in einem der letzten Podcasts erwähnt habe. Ich bringe ihn einfach nochmal. Mir fiel dann nämlich irgendwann auf, dass die Ebenen im Spiral Dynamics Modell mit bestimmten Zeitrahmen verbunden sind. Und ich glaube, ich habe das nicht gesagt im letzten Podcast. Wenn ja, ist es jetzt eine sinnvolle Vertiefung. Also die Sache mit den Zeitrahmen, die ist von mir selbst formuliert worden durch entsprechende Beobachtung. Die habe ich in keinem anderen Buch, Text, Seminar, Dialog mit Spiral Dynamics Kundigen gefunden. Im Gegenteil, ich habe es einem Kollegen erzählt, der fand die Idee doof. Macht nichts, Hauptsache sie hilft mir, das reicht mir schon. Also durch Einfühlen, Beobachten, Nachdenken und Ähnliches kam ich zu dem, wie ich finde, ziemlich trivialen Ergebnis, dass wenn diese 6 bis 7 Stufen von Spiral Dynamics, also Beige, Purpur, Rot, Blau, Orange, Grün und Gelb, weiter denke ich in dem Modell nicht, die kann man ja sortieren nach individuellen und kollektiven Seiten, also kleines Selbst und großes Selbst. Und es ist eigentlich ziemlich logisch und trivial, dass die Kollektive größeren Zeitrahmen umfassen können. Also die chinesische Kultur mit 5000 Jahren, das Judentum mit 6000 Jahren, das sind schon mal einfach Hausnummern. Und da kommst du als einzelner Mensch nicht an. Es wird wahrscheinlich auch dir schwerfallen, älter als 200 Jahre zu werden. Das heißt, logischerweise sind die individuellen Zeitrahmen kürzer als die kollektiven Zeitrahmen. Der erste Zeitrahmen, der eine Rolle spielt, Beige, also Jäger und Sammler, sowas in der Richtung, da ist mein Gefühl, ja, das ist von der Hand in den Mund, von heute auf morgen, vielleicht noch übermorgen, die nächsten 2 bis 3 Tage, das war etwas, was mir ehrlich gesagt in den schlimmsten Augenblicken der 3 Corona-Jahre echt geholfen hat. Also die Momente, wo mir wirklich die ganze Zukunft zusammenkrümelte und da alles sich in Dunst auflöste, bin ich zum Teil wirklich die Ebenen einzeln durchgegangen. Und dann war meine erste Frage, okay, komm in die Gegenwart, orientier dich ins Hier und Jetzt und schau dich um. Die nächsten 2 bis 3 Tage, fürchte ich da irgendwelche schrecklichen Sachen? Und meine Antwort war immer, nein. Der Kühlschrank ist voll, genügend Essen für 2 bis 3 Tage ist da, Geld ist auf dem Konto und ein bisschen Bargeld auch im Geldbeutel drin. Und die nächsten 2, 3 Tage ist alles in Ordnung. Ich komme durch, ich habe eine Wohnung, die Wohnung ist warm, also alles ist gut. Und ich habe gemerkt, dass das etwas war, was mich in wirklich kritischen Momenten getragen hat. Und mit der beigen Stufe ist halt Vertrauen und Urvertrauen verbunden. Das entspricht halt dann, ich komme nachher noch auf die Entwicklung von Kindern, weil das war eine Frage, die ist mir sehr gestellt worden. Bitte, Ralf, geh nochmal ausführlicher darauf ein, wie Kinder sich entwickeln. Das ist halt diese Geborgenheit des Babys, vor allem des Babys an der Brust. Diese Idee, es ist jetzt gut, ich bin versorgt und die nächste Zeit, soweit ich halt gucken kann zeitlich, Wird das auch so bleiben? Und natürlich wissen wir alle, es kann in jedem Augenblick eine Katastrophe kommen. Es kann sein, dass der Asteroid auf die Erde fällt. Ganz überraschend, keiner hat ihn vorher gesehen. Bumm und alles ist aus. Aber ich meine, es kommt erstens nicht so oft vor. Selbst menschheitsgeschichtlich, die ganz großen Katastrophen haben sich normalerweise über Tage und Wochen irgendwie entwickelt. Und dieser Blick auf die nächsten 2, 3 Tage, ich finde, das ist ein sehr entspannender und beruhigender Blick. Und Frau Birkenbiel, die ich ja sehr schätze, ich habe ja mit ihr zusammengearbeitet und ist eine so großartige Kollegin und Lehrerin gewesen, die hat einen ähnlichen Trick. Und zwar, wenn da Leute gerade im Businessbereich komplett im Stress am Verdampfen waren, hat sie denen gesagt, stopp, würde die Welt untergehen, wenn es jetzt auf ihre Uhr 10 Minuten später wäre? Und natürlich guckt jeder völlig verblüfft und sagt, nein. Dann sagt sie, gut, dann haben sie ja auch 10 Minuten, um eine mentale Übung zu machen. Und das geht in die gleiche Richtung. Also einfach zu merken, wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt 10 Minuten überhaupt nichts machst, wenn du 10 Minuten einfach nur sitzt und meditierst, wenn du nicht zufällig Notarzt bist, wird es in den meisten angeblich schwierigen, katastrophalen Situationen keinen großen Unterschied machen, ob es jetzt ist oder 10 Minuten später. Das heißt, notfalls hast du 10 Minuten, um Ressourcen aufzubauen, um Energie zu tanken, um dich zu kümmern. Das ist beige. Und das war meine erste Frage an mich in schwierigen Zeiten, auch in der Corona-Zeit. Die nächsten 2, 3 Tage komme ich durch. Dann ist das nächste die Stufe Purpur, also die ersten menschlichen Gemeinschaften, Clan, Familie, Stamm, sowas in der Art. Und da geht ja der Blick zurück zu den Ahnen, zu den Anfängen, weit zurück über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und das war die Zeit, wo ich mich zum Beispiel auch damit beschäftigt habe. Also ich habe klein angefangen, erstmal auf mein Leben geblickt. Was habe ich eigentlich alles schon erlebt? Was habe ich schon durchgestanden? Dann irgendwann auch gerade in der Corona-Zeit standen wir mal irgendwann zusammen an einem der Tage, als man wieder zusammenstehen durfte, und haben so überlegt, die andere Person war auch ungefähr mein Alter, wie viele Katastrophen und Weltuntergänge haben wir eigentlich schon in unserem Leben so erlebt? Und dann war das doch eine ganz beeindruckende Liste. Also Peak Oil, Club of Rome Bericht, Waldsterben, saurer Regen, große Energiekrise, Inflation, erster Golfkrieg, zweiter Golfkrieg, 9-11, AIDS, Millennium Bug, 2 oder 3 Wirtschaftskrisen, die da alle mit drin waren. Also die Liste ist jetzt unvollständig. Wenn du mehr davon wissen willst, dann geh auch da wieder ins Internet und guck dir in der Wikipedia an die Liste der Weltuntergänge. Die ist sehr beeindruckend, wobei da mit Sicherheit nur die ganz Großen aufgezählt sind. Also plötzlich mit dem Blick zurück wurde mir klar, eigentlich ist es fast schon typisch Mensch, in Weltuntergangsstimmung zu sein. Also das Armageddon, die Apokalypse gehört zu Menschsein, zumindest in unserer Kultur, mit dazu. Und der Blick zurück hat mir gezeigt, ja, da schau her, ich habe doch bisher nicht nur das meiste, sondern sogar alles überlebt. Und dann hat sich natürlich der Blick geweitet auf die Menschheitsgeschichte. Dann fällt sowas wie, klar, in der Corona-Zeit ging der erste Blick auf die spanische Grippe. Die war wirklich nicht schön. Aber natürlich auch da ist interessant zu schauen, wie sind die Leute damit umgegangen. Dann fielen mir weitere, in Anführungszeichen, Katastrophen ein, die wirklich passiert sind. Sturmflut in Hamburg zum Beispiel, klar, die Kriege. Dann weiter zurück, Pestzeit, 30-jähriger Krieg. Und da relativiert sich doch dann schon einiges. Also ich will nicht sagen, dass die Corona-Zeit schön war, die war schon echt schlimm, aber vergleicht das mal mit Geschichten aus dem Barock, wo die Leute die Pestepidemien erlebt haben. Hallo, da gibt es wirklich Unterschiede. Aber bei all diesen grausigen Geschichten, so schlimm sie auch waren, hey, juhu, wir sind durchgekommen, wir haben es überstanden, wir als Menschheit. Und der purpurne Ansatz ist ja zu sagen, ich gehe weit zurück, ich schaue zurück über die Jahrhunderte und Jahrtausende und Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende bis zurück ins Neandertal und ich stelle fest, die Menschheit ist schon wirklich ein Überlebenskünstler, ist schon eine zähe Rasse. Und ich konnte nicht anders, als irgendwann, vielleicht hörst du auch mein Grinsen, mir zu sagen, ich weiß nicht, wenn ich meinen ganzen Ahnen die Jahrhunderte zurück jetzt gerade erkläre, dass wir heutigen mit Corona die schlimmste Krise der Menschheit erleben. Ach, ich glaube, die würden schmunzeln. Die würden sagen, na gut, wenn du meinst. Und das relativiert einiges. Popo geht übrigens auch davon aus, es geht so weiter, wie es bisher war. Also Popo geht davon aus, es gibt keine Veränderung in der Zukunft. Und von daher bin ich dann, als ich auf Popo war, davon ausgegangen, ja, auch diese 93.528. Menschheitskrise wird genauso laufen wie alle vorher. Wir kommen da durch. Bis jetzt sieht es so aus, als hätte Popo in dem Fall recht. Und von daher zweite Möglichkeit, um da Vertrauen und Bindung zu machen. Ich gehe nachher nochmal darauf ein, wie man das persönlich macht, weil ich glaube zum Beispiel, wenn es angenommen, es gäbe jetzt wirklich vielleicht mal demnächst irgendwelche schrecklichen Katastrophen in diesem Land. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann es naheliegend fänden, zu ihrer Familie zu gehen, weil häufig sind ja Eltern, Kinder, Großeltern, Enkelkinder übers ganze Land verteilt und wenn es dann wirklich schlimm wäre, könnte sein, dass man wieder zusammenrutschen wollte und sich an die Blutsverwandten erinnert. Und das wäre dann das Aktivieren der purpurnen Ebene. Ich halte das für eine enorm wichtige Ressource und ich halte es auch für eine enorm wichtige Idee, diese Ressource zu pflegen. Es sind halt Leute, die einen wirklich ein Leben lang begleiten. Und drum, warum nicht diese Ressource aktivieren? Das ist der Blick zu den Ahnen. Dann kommt als nächste Stufe Rot. Das ist wieder eine individuelle Stufe. Und Rot ist pure Gegenwart und notfalls auch Kampfmodus. Und das weißt du wahrscheinlich, wenn du dich ein bisschen für mentale, psychologische, ähnliche Sachen erinnerst. Also wenn du in die pure Gegenwart gehst, was ja auch in vielen Meditationsschulen empfohlen wird, sind 99% deiner Probleme weg. Weil die meisten Probleme, die wir haben, beziehen sich auf Zukunft und Vergangenheit. Also alles, was mit Angst und Sorge zu tun hat, ist logischerweise in der Zukunft. Um Gottes Willen, wie wird das ausgehen, wie wird das weitergehen? Wenn du in der puren Gegenwart bist, ist das weg. Und der nächste Pack geht auf die Vergangenheit, geht bedauern und was ist mir da alles Schreckliches passiert und ach du liebe Güte, was habe ich da versäumt? Und wenn du wirklich in die pure Gegenwart gehst und dich fragst, jetzt in dieser Sekunde, wie geht es mir eigentlich? Jetzt in dieser Sekunde, was habe ich jetzt gerade wirklich an Problemen? Dann wirst du merken, dass fast alles sich auflöst. Und das ist schon eine beeindruckende Kraftquelle. Und von daher konnte ich da auch Kraft draus schöpfen. Dann kommt Blau. Und Blau ist ja wieder eine kollektive Stufe. Und da geht meiner Meinung nach der Blick vom Anfang zum Ende. Also die gesamte Timeline von Beginn bis Ende. Wobei das Interesse am Ende größer ist. Das ist ja auch, soweit ich das weiß, so, dass die Schöpfungsmythen der Völker sich erstmal um die Frage kümmern, wo kommen wir eigentlich her? Und erst später die Frage auftaucht, wie endet das Ganze eigentlich? Also zum Beispiel im Christentum mit dem jüngsten Gericht, mit dem Armageddon, mit Johannes, Apokalypse, diese ganzen Geschichten, das sind schon beeindruckende Texte. Und am Ende kommt das Reich Gottes. Ich weiß, im Judentum ist es auch schon drin, das Kommen des Messias. Also jetzt geht es um das große Ganze von Anfang bis Ende und wie geht's aus? Und ich habe gemerkt, in der Corona-Zeit, wenn ich auf der Timeline 1000 Jahre in die Zukunft gehe, ist das Ganze kein Problem mehr. Nenn mich naiv, aber ich habe wirklich sehr viel Vertrauen in die Zukunft. Ich habe sehr viel Vertrauen in den Fortbestand der Menschheit. Ich habe sehr viel Vertrauen in die Weiterentwicklung des Ganzen. Ja, was ich auch mit Frau Birkenbiel gemeinsam habe, ist eine Liebe für Science-Fiction. Für Star Wars, Star Trek und Ähnliches. Ich weiß, Star Wars hat eine eigene Galaxie mit einer eigenen Timeline, wo man nicht weiß, was wann spielt, während Star Trek, also Raumschiff Enterprise, ja die Fortsetzung unserer Timeline über die Jahrhunderte und Jahrtausende ist. Es ist auch an der Stelle spannend, eine Sache, die Frau Birkenbiel immer wieder darauf hingewiesen hat, wo sie meinte, dass wir von den Sachen, die in der allerersten Star Trek-Staffel als Entwicklung im Jahr 3000 oder 2600 oder wann immer das Spiel vorhergesehen haben, also mit Captain Kirk und Mr. Spock und all denen, dass es alles von diesen Sachen heute gibt, mit nur zwei Ausnahmen, nämlich Warp-Antrieb und Beamen. Ansonsten, diese ganzen Gimmicks, die die haben, haben wir heute schon. Und ehrlich gesagt, wenn du dir von Captain Kirk den Kommunikator anguckst, den er da so in der Hand hält. Also solche Riesen-Handys könntest du heute nicht mehr verkaufen. wie die sich da damals ausgedacht haben. Also ich habe da wirklich großes Vertrauen in den Fortbestand und die Entwicklung. Wenn du dieses Vertrauen ein bisschen unterfüttern möchtest, empfehle ich dir sehr von Hans Rosling das Buch Factfulness oder die entsprechenden YouTube-Videos von ihm, wo er halt ein bisschen auch sich mit der Entwicklung der Menschheit auf Faktenebene beschäftigt. 30 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Ich habe gemerkt, alles glänzt golden und mir geht's gut. Und ich habe gewechselt zum orangenen Zeitraum und wurde fündig in meiner Corona-Problemzeit. Denn der orangene Zeitraum ist ja so von, der fängt für mich bei Monaten an und geht vielleicht so 3 bis 5 Jahre in die Zukunft. Das ist der klassische Business-Zeitraum. Und wie da so die Lockdowns waren und ähnliches, da war mein großer Kummer, mein Zweifel, meine Ängste, die bezogen sich genau auf das halbes Jahr, ein Jahr, 2, 3 Jahre in der Zukunft. Die große Zeit der Ungewissheit. Und ja, da war ein Problem. Ich werde gleich auf die Problemlösungsstrategien gehen, um das Ganze anzugucken. Und dann habe ich den nächsten Zeitraum probiert. Das ist der grüne Zeitraum, das ist ein Leben oder 1, 2 Generationen. Also da ist so der Blick konkret in mein eigenes Leben. Wie wird es mir in 20, 30, 40 Jahren gehen? Ich gucke auf meine Tochter, auf deren Timeline, überlege mir, wie es das weitergeht. Und da wurde mir klar, ich habe persönlich nicht diese Fantasien geteilt, dass das Ganze nur der Beginn eines schrecklichen gesellschaftlichen Prozesses ist, der uns in irgendeine Biodiktatur oder was Ähnliches führt. Kann sein, aber ich teile die Angst halt nicht. Ich kann nicht jede Angst teilen. Da hätte ich ja was zu tun, jede Angst zu teilen. Also ich habe gemerkt, 20 Jahre, 30 Jahre in die Zukunft, gehe ich eigentlich davon aus, dass wieder alles in Ordnung ist, beziehungsweise, dass wir dann andere Probleme haben, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Also auch das war in Ordnung. Und gelb, ja, da muss ich zugeben, ich kenne den Zeitrahmen nicht. Ich bin immer noch am Überlegen, was möglicherweise der gelbe Zeitrahmen ist und ich will da jetzt in diesem Augenblick auch nicht darüber spekulieren. Jedenfalls merkte ich, dass mein Problem, und ich habe ja schon gesagt, vor allem mein Problem als Unternehmer in der Corona-Zeit, ja, logischerweise auf Orange war. Also im Unternehmerzeitrahmen. Und meine Lösungsstrategie war, ist mir dann bewusst geworden, eine ungünstige Kombination aus Blau und Grün gewesen. Und plötzlich, kling, bingo, ein Rast und Klick, wurde mir klar, warum ich dieses Problem nicht in dieser Strategie lösen kann. Und das war so ein Moment, wo ich merkte, wie wirklich unendlich hilfreich dieses Spiral Dynamics Modell für mich war. Seitdem bin ich bekennender Spiral Dynamics Fan und finde, es gehört unbedingt in die mentale Hausapotheke. Denn ich konnte hinterher sortieren und habe für mich diese ganze Corona-Thematik habe ich unterteilt in einen blauen Teil, der für mich relativ wenig eine Rolle spielte, der war sehr klein, in einen orangen Teil und einen grünen Teil. Die beiden finde ich ziemlich gewichtig, sowohl den orangen als auch den grünen. Die würde ich ungefähr als gleichwertig ansehen. Und habe dann das Thema entsprechend sortiert und auch entsprechend die Lösungsstrategien sortiert, weil in Orange, also im Kleinen selbst, im Individuellen geht es um die Frage, was kann ich tun? Also die Eigenaktivität, während es in Blau und Grün halt so ist, da kann ich als Einzelner relativ wenig tun, sondern da muss ich mich in einer gewissen Weise anpassen oder, und das ist eben Plan B, Vertrauen, hingeben, einfügen, go with the flow. Also einfach mitschwimmen und vielleicht das nutzen, was sich ergibt. Und eine von den Sachen, die sich damals ergeben hat, ist so, ich habe in dem Jahr davor schon hin und wieder versucht, Online-Seminare zu platzieren, aber es war eigentlich vor Corona kaum Interesse daran, irgendwas online zu machen. Und plötzlich kam die Welle, also in dem Fall nicht die infektiöse Welle, sondern die Welle des gedanklichen Umschwungs. Und eine Sache ist, dass also jetzt nach der Corona-Zeit halt Online-Seminare, Zoom-Meetings und Ähnliches komplett akzeptiert sind. Und, was hier auch dazu kommt, schön, dass du mir gerade zuhörst, Podcasts. Also ich persönlich habe wirklich in der Corona-Zeit Podcasts entdeckt. Das war für mich vorher überhaupt kein Thema. Jetzt bin ich selbst fast schon Podcast-süchtig und höre also wirklich gerne und viele Podcasts. Das heißt, das sind alles Sachen, wo ich sage, es hat sich geändert und ich habe mich dem angepasst. Survival of the Fittest heißt ja nicht so sehr, ich ändere die Welt, sondern es heißt ja eher, ich weiß mir die Veränderung der Welt zunutze zu machen. Und darum habe ich mir dann halt sehr klar angeguckt, was kann ich machen, was kann ich ändern, was kann ich tun, und zwar vor allem in einem kleinen Zeitrahmen. Und in meiner Firma und jetzt zum Teil einfach auf sich, das heißt, ich habe zum Beispiel, das war eine meiner Aktionen, den ursprünglichen Business-Zeitrahmen, den ich verwendet habe, das waren so 3 bis 5 Jahre Firmenplanung, habe ich angesichts der Unsicherheit der Welt, wie ich sie empfunden habe, zusammengestrichen auf 6 bis 12 Monate und habe gemerkt, das klappt viel besser, weil meine Frage auf Orange war dann die Frage, wie viel Veränderungs-, Steuerungs-, Lenkungs-, Beeinflussungspower traue ich mir geradezu in dieser verrückten Zeit? Und da ist mir aufgefallen, auch mit Blick aufs Konto, mit Blick auf Anmeldestände, mit Blick auf Mietvertrag und ähnliche Sachen. Ja, also so ein halbes Jahr bis Jahr, perfekt, komme ich wunderbar durch. Also das ist kein wirklich großes Problem, selbst wenn da irgendwas sich ungünstig ändert, aber das ist gut. Und plötzlich wird klar, welchen Zeitraum ich persönlich gestalten kann, welchen Zeitraum ich persönlich auch beeinflussen kann und wo ich aktiv sein kann und wo ich in meine Kraft kommen kann. Und das, was darüber hinausgeht, sind dann halt wirklich zum Teil gesellschaftliche Prozesse, zum Teil aber auch wirklich Weltprozesse, biologische Prozesse. Ich meine, also jetzt nochmal auf Corona zu kommen, immerhin ging es ja um ein Virus. Und das ist ja kein Mensch, das ist ja ein natürlicher Prozess, da geht es ja um Epidemiologie, genau, jetzt habe ich das richtige Wort drin. Und wenn man dann, das wäre die nächste größere Angst, die dann anstünde, das wäre diese Klimageschichte, da geht es ja um noch größere Prozesse, da geht es ja um noch größere Zusammenhänge. Und die bange Frage, was kannst du denn da als Einzelner tun? Und ich sage ja nicht, dass du nichts tun kannst, aber ich finde es da schon wichtig zu unterscheiden, den orangenen Blick. Was sind meine Möglichkeiten, als ich als Einzelner oder wir als ganz kleine Gruppe jetzt hier unser Leben zu beeinflussen? Und was sind größere gesellschaftliche Prozesse, weltweite Prozesse, natürliche Prozesse, ja, die wir schon beeinflussen können, wo aber es immer noch eine zweite Seite gibt, die auch mitspielt. Ich war ja mal Kirchenmusiker, das heißt, ich war mal sehr katholisch, ich habe viel davon intus. Und mir ist in der Zeit nochmal sehr klar geworden, welche Power dieser blaue Ansatz hat, sich in Gottes Hand zu fühlen. Also einfach die Geschichte zu erzählen, ich formuliere es mal bewusst so, ja, da, wo Gott dich hingestellt hat, mach da einfach das Bestmögliche und du kannst es halt nicht hundertprozentig beeinflussen, wo Gott dich hinstellt. Und von daher auch der Gedanke der Geborgenheit in Gottes Hand oder wenn du von mir aus nach Grün gehen möchtest, der Gedanke der Geborgenheit in der Natur. Grün neigt ja dazu, die Natur als freundlich anzusehen. Also erklär das mal deinen Vorfahren vor ein paar tausend Jahren. Die sahen die Natur überwiegend als Feind, aber bei uns ist ja die Natur der neue Gott. Also von daher, warum nicht? Denk dir gerne eine freundliche, liebevolle Natur. Und dann wäre mein Wunsch, fühl dich bitte in ihr geborgen. Und ich glaube, zum Thema Psychohygiene und sich in sich wohlfühlen, angesichts der Kräfteverhältnisse ist es vielleicht besser, sich in der Natur geborgen zu fühlen, als dass man hektisch versucht, sich um die arme Natur zu kümmern, die ohne uns nicht durchkäme. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Natur ohne Menschen auskommt, die Menschen aber nicht ohne die Natur. Und das nur so zum Thema Kräfteverhältnisse. Sag mal, kann das sein, dass ich jetzt tatsächlich allein in diesem kurzen Einleitungsteil über eine halbe Stunde geredet habe? Es ist unglaublich. Dann mache ich jetzt einen ganz brutalen Themensprung und komme auf das gewünschte Thema. Wie ist es denn mit den Kindern und Spiral Dynamic? Letztes Mal habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, da schon die Stufen Beige, Purpur, Rot und Blau gebracht und dann mit Blick auf die Uhr, mit Blick auf die Zeit den Rest gelassen. Und das war wohl manchen zuhörenden Muttis und Vatis zu wenig, die da halt gerne wüssten, wie es mit ihren Kindern ist. Und darum vertiefe ich dieses Mal ein bisschen. Also, die Idee in Spiral Dynamics, ich glaube, die ist von Beck und Cohen und der stimme ich auch zu, ist, dass wir heute in unserer Kultur und Gesellschaft, wenn du nichts machst, wird dein Kind automatisch mindestens rot. Also bis rot kommen wir von alleine. Und ich hatte es letztes Mal schon erwähnt, das ist nur eine ganz kurze Wiederholung. Beige ist halt das Baby an der Brust, da geht es um das Versorgtwerden. Ich hatte es, glaube ich, im ersten Podcast auch schon gesagt, dass ich ja Parallelen sehe von Spiral Dynamics zu den Schaltkreisen von Timothy Leary, wie sie Robert Anton Wilson beschreibt. Und von daher, das würde entsprechend dem Bio-Überlebensschaltkreis, das ist hin zu angenehm, weg von unangenehm, das ist diese ganz einfache Steuerung des Babys. Und dann kommt als zweites Purpur. Purpur wird dann wichtig Familie, also normalerweise erstmal Vater und Mutter. Und die Welt wird magisch und Rituale werden wichtig, weil du weißt genau, wenn du ein kleines Kind hast und du liest ihm eine Geschichte vor, das Kind möchte diese Geschichte am liebsten jeden Tag Wort für Wort gleich. Das sind Rituale, die geben Sicherheit, die geben Stabilität und natürlich geben die auch die Illusion, würden wir Erwachsene sagen, dass das Ganze stabil ist, dass die Welt so ist und so bleibt, dass Papa und Mama immer da sein werden, was wir wissen, das werden sie nicht. Aber das kleine Kind, auch Purpur, möchte da halt gerne drin sein, in dem Gedanken, dass das stabil ist. Und dann kommt irgendwann ganz von alleine Rot, wir nennen das gerne die Trotzphase. Das heißt jetzt in dem Modell von Timothy Leary der Schaltkreise wäre es jetzt oben und unten. Er nennt das so schön der anal-territoriale Schaltkreis, der da jetzt losgeht. Das heißt, jetzt geht es halt ums Kämpfen, jetzt geht es um Unterwerfen und Gewinnen. Also das ist halt die Zeit, wo man als Vater oder Mutter am Spielplatzrand sitzend bisweilen tausend Tode stirbt, wenn man sieht, wie die Kinder da aufeinander losgehen und sich balgen und schlagen und sich das Schäufelchen über den Schädel ziehen und alles das. Und da kommt dann auch gleich schon das erste Problem, gerade so mit den typischen Prenzlauer Bergvätern, die das natürlich offiziell ganz schrecklich finden müssen, denn wir klären ja keine Konflikte mit Gewalt. Aber irgendwo im Herzen denkt sich der Papa stolz, oh, mein Junge ist der Stärkste und führt die Schaufel am geschicktesten. Und von daher wird da manchmal so ein bisschen inkongruent zur Ordnung gerufen. Wenn du in dem Alter Kinder beobachtest, dann mach dir bitte eine Sache klar. Rot ist die Stufe vor Blau. Auf Blau geht es um Regeln und Gesetze. Rot ist vor dieser Stufe. Das heißt, auf Blau kannst du nicht gegen Regeln und Gesetze verstoßen, weil du sie einfach nicht kennst und nicht verstehst und es nichts ist, worin du denkst. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie, also jetzt ein klassisches Beispiel erleben die meisten Eltern. Das Kind bekommt von der Oma, was weiß ich, in einem schönen bunten Umschlag 100 Euro geschenkt. Und das Kind findet den schönen bunten Umschlag einfach viel interessanter und viel wertvoller als den 100-Euro-Schein. Weil um den Wert von 100 Euro zu verstehen, musst du ein bestimmtes Regel- und Symbolsystem verstehen, um überhaupt drin zu sein. Und von daher, das war auch eine Sache, auf die Frau Birkenbill immer darauf hingewiesen hat. Ihr Beispiel war Kindergeburtstag. Und es sind mehr Kinder da als Stühle. Und dann nimmt irgendwann ein kleines Kind einfach einen Papierkorb und dreht ihn um und setzt sich drauf. Und dann würden manche Eltern sagen, oh, guck mal, wie kreativ das Kleine ist, dass es einfach einen Mülleimer umdreht und den als Hocker verwendet. Und wo die Birkenbill immer sagt, nein, sorry, das ist nicht kreativ. Und zwar einfach deswegen, das Kind ist einfach noch viel zu wenig in dem Gedanken drin, zwischen Stuhl und Mülleimer zu unterscheiden. Das sind alles Gegenstände, die gerade erst kennengelernt und erforscht werden. Und dieser erwachsene Gedanke, man setzt sich doch nicht auf den Mülleimer, der ist doch schmutzig und was weiß ich alles, ist halt dem Kind nicht so drin. Das ist halt dann einfach irgendwie ein Ding, auf dem man sitzen kann. Und von daher, ich weiß nicht, ob es für einen Erwachsenen wirklich vorstellbar ist, nachvollziehbar ist, wie die rote Stufe ist, wenn du halt einfach dieses ganze Konzept von Regeln überhaupt keine Rolle spielt. Und zum Beispiel Mathematik, Zahlen, Rechnen, Algebra, das ist halt sowas, was gehört ganz stark zu Blau dazu. Und du weißt, Kinder können nicht zählen. Sie haben nicht diese Idee von abstrakten Zahlen. Das ist ja auch ganz lustig, dass wenn du ein kleines Kind im bestimmten Alter fragst, also wenn du 2 Äpfel hast und ich gebe dir noch 2 Äpfel dazu, wie viele Äpfel hast du dann? Und dann sagt das Kind 4 Äpfel. Und dann fragst du, okay, wie viel ist 2 plus 2? Und das Kind guckt dich fragend an. Und dann ist es für Erwachsene oft so schwer zu verstehen, dass es ein dramatischer Unterschied im Kopf ist, ob ich mit Äpfeln rechne, weil das kann ich mir ja vorstellen, ich ja Warkok, oder ob ich diese merkwürdigen, abstrakten Dinge wie 2 plus 2 zusammenzähle. Und hallo, liebe Erwachsene, das ist nicht dasselbe. Das ist ein gewaltiger Sprung im Kopf, im Denken, sich in so einem blauen, abstrakten System wie der Mathematik bewegen zu können. Also, das rote Kind, so kommt ungefähr in dem Alter, wo Rot anfängt echt zu nerven, kommt in die Schule. Und die Schule, um hier mal eine Klammer aufzumachen, ich habe da schon mal vor Monaten, glaube ich, einen Podcast darüber gemacht, über Schule, wie man Schule nutzt, wie man Schule als entsprechenden Kontext nutzt. Und das da länger gesagt, was ich jetzt vielleicht nur kurz sage. Die Schule ist nicht fürs Lernen erfunden worden. Das war überhaupt niemals die Idee bei Schule. Wer hat denn gesagt, dass man in der Schule was lernen soll? Ja, so ein Quatsch. Schule ist ursprünglich ein sozial begründete Idee, die sich vor allem erstmal gegen die Kinderarbeit richtet, weil was wir in unserer Kultur gerade erleben, dass Kinder im Grunde bis 16, 17, 18, manchmal bis Mitte 20 nicht arbeiten müssen und vielfach sogar gar nicht arbeiten dürfen, denn wir haben ja bis zur 9. Klasse Schulpflicht und deswegen dürfen Kinder ja nur ganz wenig arbeiten. Also es ist völlig klar, nur eine fast schon obszön reiche Gesellschaft kann es sich leisten, auf die Mitarbeit der Kinder zu verzichten. Das hat Folgekosten, zum Beispiel auf der Ebene Selbstwert. Da kannst du spannende Sachen lesen bei Meredith Small. Die hat, ist eine Ethnopädiaterin, die hat 2 sehr lesenswerte Bücher geschrieben, die es beide leider Gottes nur auf Englisch gibt. Das eine heißt Our Babies, Ourself. Und das zweite heißt, glaube ich, Kids. Und eine der großen Fragen, der sie nachgeht, ist, wieso gibt es bei Menschen eigentlich die Jugend? Weil sie sagt, das gibt es bei keinem anderen Säugetier. Bei allen anderen Säugetieren geht die Kindheit direkt über ins Erwachsensein. Das heißt, es gibt Tiere, die werden abgestillt und sind kurz darauf geschlechtsreif. Das heißt, es gibt die Phase Kindheit und es gibt die Phase Erwachsensein. Aber was wir Menschen haben, also in den Naturvölkern, ich gehe jetzt auf Meredith Small, ist so, dass normalerweise werden die Kinder im Schnitt gestillt, bis sie 4 Jahre alt sind. Und sie werden geschlechtsreif, ungefähr so mit 12, 13, 14. Und daneben gibt es die Jahre von Kindheit und Jugend. Und die Frage ist, warum eigentlich? Und da hat Meredith Small eben drüber nachgedacht, ein Buch geschrieben. Und ihre Idee ist, dass es das nur gibt, weil es sich evolutionsmäßig gelohnt hat. Und ihre Antwort ist, es hat sich deswegen gelohnt, weil es sind Arbeitskräfte. Genau, also das Ganze ist von der Natur erfunden worden, dass die Kinder mitarbeiten. Und zwar in dem Alter halt nicht als Konkurrenz. Denn sobald sie dann geschlechtsreif werden, ist eher die Idee, sich abzunabeln und eine eigene Familie zu gründen. Und dann kommen halt manchmal Konkurrenzideen. Das heißt, in allen Kulturen auf diesem Planeten arbeiten kleine Kinder mit. Sie wollen das, sie müssen das. Die Gesellschaft ist darauf angewiesen. Und Meredith Small schreibt, das ist für die meisten Menschen auf dieser Welt und für die allermeisten Menschen in der Menschheitsgeschichte ist es komplett unverständlich, dass wir es uns leisten können, auf diese Arbeitskraft zu verzichten, dass wir die einfach nicht wollen, dass wir die sogar verbieten. Das heißt, früher war Kinderreichtum wirklich Reichtum, denn es waren Arbeitskräfte. Bei uns heute ist das nicht so. Und deswegen, jetzt komme ich auf Frau Birkenbiel, die auch ähnliche Sachen gesagt hat, ist es so, dass es eine gute Idee ist, dem Kind klarzumachen, deine Arbeit, dein Beitrag, den du leistest, ist es, in die Schule zu gehen, zu lernen und dich zu einem großartigen Erwachsenen zu entwickeln. Das brauchen wir als Gesellschaft. Wir bauen darauf auf. Du sicherst unsere Zukunft damit. Denn, das wiederum schreibt Meredith Small, es ist ein Problem in unserer Gesellschaft, dass halt in allen anderen Gesellschaften Kinder sehr früh Selbstbewusstsein und Selbstwert entwickeln können, weil sie merken, sie leisten einen Beitrag zur Gesellschaft, der wichtig ist, einen Beitrag zur Gemeinschaft. Und bei uns ist so, dass halt Jugendliche, ich glaube, manche von denen kriegen schon den Eindruck, das ist eigentlich nur ein Kostenfaktor. Also sie kosten unglaublich viel Geld und wenn du Kinder bekommst, liest du auch immer die Statistik, ein Kind ist sozusagen ein Eigenheim, was du dir halt nicht leisten kannst, weil du das Kind großziehst. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei dem, was heute in den Schulen läuft, fällt es mir als Vater auch manchmal schwer, die Sinnhaftigkeit darin wirklich zu sehen. Also dem Kind zu erklären, dass du da jeden Tag in die Schule gehst, ist wirklich, wirklich sinnvoll, ist wirklich, wirklich wichtig. Es hält wirklich, wirklich unsere Gesellschaft stabil und am Laufen. Naja, wir versuchen die Geschichte aufrechtzuerhalten und hoffen, dass es funktioniert. Jedenfalls ist das Blau und was in dem Blau nicht wichtig ist, ist, dass den Kindern eigentlich irgendjemand klar machen muss, das, was du auf Blau lernst, ist unfassbar wichtig für unsere Gesellschaft und den Fortbestand unserer Gesellschaft. Und es beginnt wirklich mit Lesen, Schreiben, Rechnen. Das beginnt aber vor allem auch mit dem Verstehen von Regeln, mit dem Verstehen von Zusammenhängen, mit dem Einhalten von Regeln. Es ist nicht so einfach. Also Regeln einhalten will auch gelernt sein. Dass, wenn du Kinder hast, weißt du, das geht irgendwann los mit roter Ampel und stehen bleiben an der roten Ampel. Und von daher, und da beziehe ich mich wieder auf meinen Podcast über Schule, ist Schule im Grunde eine grandiose Simulation der Erwachsenenwelt? Und das heißt, das Wichtige an Schule ist, dass sie Regeln hat, gegen die man verstoßen kann. Also ich meine, das gehört doch dazu, dass man irgendwie abschreibt und irgendwelche Sachen macht, die man eigentlich nicht machen darf, dass man sich in irgendwelchen Klassenzimmern aufhält, wo man nicht drin sein darf. Und es gehört auch dazu, dass man irgendwann dabei ertappt wird, dass man angepflaumt wird, dass man vielleicht sogar einen Verweis bekommt oder ähnliches. Weil diese Qualität müssen Kinder ja auch mal irgendwann üben. Ich meine, sie müssen lernen, dass es Regeln gibt, wie Regeln funktionieren. Sie müssen lernen, dass es sich in den allermeisten Fällen lohnt, sich an Regeln zu halten. Sie müssen lernen, was passiert, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Und ich finde auch, und das geht natürlich schon Richtung Orange, sie müssen auch irgendwann verstehen, wo sie von Regeln abweichen. Weil in der orangenen Welt werden wir dann die Leute feiern, die sich halt nicht an Regeln halten. Die kreativen Köpfe, die ungewöhnlichen Geister, die Querdenker, das war ja bis vor ein paar Jahren ein sehr positives Wort. Es geht auf Edward de Bono zurück. Er nennt das laterales Denken, also quer zu den üblichen Denkerinnen, denkende Menschen. Und damit du das kannst, also damit du, wie Schiller sagt, der Meister darf die Form zerbrechen, damit du das entwickeln kannst, was halt wirkliche Kreativität ist, auch im Sinne, wie das Frau Birkenbiel gesagt hat, musst du blau drauf haben. Es ist wirklich wichtig, dass du die blaue Welt integrierst. Und ich komme gleich drauf, wenn ich Orange und Grün noch gemacht habe, was da heute in der Schule alles so fürchterlich schiefläuft. Also das wäre jetzt sozusagen Grundschule, Lesen, Schreiben, Rechnen und ein bisschen so Geschichtswissen, aber vor allem ganz wichtig auch sowas wie Stillsitzen. Also ich meine, kaum ein Kind kann von sich aus einfach die Art von Konzentration, die wir halt in unserer Gesellschaft heute brauchen. Natürlich können Kinder versunken spielen, aber für bestimmte Dinge braucht man Konzentration auch im Sinne von Disziplin. Also man braucht es halt auch im Sinne von, ich setze mich jetzt hin und arbeite mal 2 Stunden. Auch wenn ich vielleicht nicht sofort Lust habe dazu. Und dieses konzentrierte Lernen, dieses Stillsein, dieses sich beherrschen, all diese Qualitäten werden auf Blau installiert. Und es ist so, dass du bestimmte Dinge oder unsere ganze Kultur und Gesellschaft baut auf bestimmten Dingen auf, die, ich würde mal sagen, die machen am Anfang eigentlich keinen Spaß. Die muss man mal irgendwann einfach draufkriegen. Und wenn man sie dann aber kann, also ich gebe dir ein Beispiel. Ich spiele unglaublich gerne Klavier. Ich spiele jeden Tag Klavier. An Tagen, wo ich es mir leisten kann, spiele ich auch durchaus mal 2, 3 Stunden Klavier. Und es macht mir so Spaß, diese ganzen Klavierstücke zu spielen. Ich bin so froh und dankbar, dass ich das kann. Und manchmal geht mein Gedanke zurück an mein Jugend selbst. Und ich sehe da den Ralf vor vielen Jahrzehnten, wie der da seine Stunden am Klavier verbringt und irgendwelche blöden Etüden übt und Fingersätze und so ein Quatsch und es ihm überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ich bin meinem Jüngeren selbst so dankbar, dass der sich da durchgekämpft hat, durchgebissen hat, dran geblieben ist und das wirklich sich blau, blau, blau auf die Kompetenz drauf gegerbt hat. Sodass ich heute Orange und Grün enorm davon profitiere. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Lesen, Schreiben, Rechnen. Also ja, ich bin echt froh, dass ich lesen kann. Und ich bin auch echt froh, dass ich schreiben kann. Und ich bin auch super froh, dass ich rechnen kann. Und ich kann mich dunkel erinnern, dass das nicht alles immer nur Spaß gemacht hat. Und von daher vielen Dank nachträglich dem blauen Ralf, dass du das alles für mich entwickelt hast. Dann kommt Orange. Orange ist der Gedanke von Leistung. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, da geht es vor allem um sowas wie Sport, um Wettbewerbe, um der Beste sein. Also das ist dann sowas wie Mathematik-Olympiade, ist dann halt eher für die Erkenntnistypen gedacht, die es vielleicht im 100-Meter-Lauf nicht so weit gebracht haben. Ich war bei solchen Sachen in Sport fast immer der Letzte und in Mathematik dafür der Erste. Also der klassische, etwas dickliche, dick bebrillte, schlaue Junge, das ist so mein Bild, wenn du dich mir vorstellen willst in meiner Kindheit, das ist ziemlich klischeemäßig. Und von daher war die orangene Welt eine, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Dann kam natürlich bei mir noch die Musik dazu, wo es auch nochmal um Leistung geht, wo es um Vorspiele und Wettbewerbe geht und wo es dann halt auch darum geht, auf eine interessante und hörenswerte Art gegen Regeln zu verstoßen. Da kommt dann die Frage der Interpretation. Also Interpretation ist ein total orangener Gedanke, weil Blau formuliert Gesetze und gefragt, was die Gesetze bedeuten, sagt Orange, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie man es auslegt, wie man es interpretiert. Jetzt geht es also um die Geschicklichkeit. Und dann kommt Grün, das sind diese ganzen Psychosachen, das ist das soziale, empathische, einfühlsame. Also wenn du an sowas wie gewaltfreie Kommunikation denkst, hast du Grün in Reinkultur. Und jetzt ist das so, dass ich im Kindergarten und in der Grundschule und im Gymnasium meiner Tochter mich jedes Mal engagiert habe, teilweise bei Kindergarten und Grundschule, einfach weil man es musste. Es waren Elterninitiativen und jetzt, weil ich es will. Das heißt, ich hatte durchaus und habe immer noch Einblick in die Strukturen dieser Organisation. Und jetzt ist das so, dass heutzutage und vor allem in Berlin ist das einfach tiefgrün. Grün geht ja unter anderem auch davon aus, der Mensch an sich ist gut. Also, wie gesagt, wenn du Kinder am Spielplatz guckst, kannst du nochmal drüber nachdenken, ob der Mensch an sich wirklich gut ist. Aber jedenfalls, grün geht davon aus, der Mensch an sich ist gut. Und jetzt habe ich gerade in der Grundschule erlebt folgendes lustige Spiel. Da kommen also die roten Kinder in die Schule, in der Trotz- und bei den Jungs Prügelphase. Und sie werden in diese Schule gebracht von orangen Eltern, weil ich meine, erstens musst du dir so eine Privatschule leisten können. Das ist ja, Privatschule ist ja das schreckliche Wort für Elterninitiative. Das heißt, die wollen Geld. Und na, welche Eltern sind es denn, die für ihre Kinder sowas wie eine freie Schule oder einen freien Kindergarten wollen? Das sind natürlich die Eltern, die selber durch eine strenge blaue Schule gegangen sind. Und du weißt ja, jede Stufe hat gerade am Anfang als Feindbild die darunterliegende Stufe. Das heißt, diese Art von Eltern sehen in dem, was man dann so abschätzig Regelschule nennt, also das Wort sagt genau das, was es blau ist, die staatliche Regelschule. Also diese Eltern sehen in sowas weniger einen Wert als mehr ein Problem und wünschen sich halt für ihre Kinder eine freie Schule, wo das Kind sich frei nach seinen Wünschen und Bedürfnissen in all seiner Pracht und Schönheit entwickeln kann. Und drum ist es so, dass dann orangene Eltern ihre roten Kinder in eine grüne Schule geben. Weil die Lehrer dort, die dann nicht Lehrer heißen, sondern Teamer oder Lernbegleiter, haben in der Regel sehr viel Psycho- und soziales Wissen drauf, sind also tiefst grün. Und ich sage es nochmal, jetzt haben wir also rote Kinder mit orangenen Eltern in einer grünen Schule. Was fehlt? Das Blau. Natürlich. Das heißt, auch was sie Regeln und Regeln einhalten, auf Lesen, Schreiben und Rechnen, wird vordergründig erstmal kein Wert gelegt. Ach, und da fand ich erstaunlich die Fähigkeit von Leuten, die Realität auszublenden. Also irgendwann kam meine Tochter nach Hause und wir haben ganz viel über Schule immer geredet. Und dann habe ich sie gefragt, was macht ihr eigentlich in der Schule? Ja, die haben also da gespielt. Und dann habe ich irgendwann gehört, eines der Spiele, was die Kinder am liebsten spielen wollten, war das Spiel Strenge Schule. Das heißt, die Kinder haben dann die Teamer, Lernbegleiter, gebeten, spiel doch mal mit uns strenge Schule. Und man sich denkt, aha, ist ja spannend. Dann habe ich beobachtet, wie die Kinder da, weil man konnte als Eltern jederzeit kommen und einfach dabei sein, das fand ich sehr schön, wie die Kinder spielen. Und gerade bei den Mädchen fiel mir auf, mehr noch als bei den Jungs, dass wenn die da ein Spiel gespielt haben, was 20 Minuten gedauert hat, war oft das Spiel 15 Minuten das Vereinbaren von Regeln und 5 Minuten spielen, dann wurde es wieder irgendwann langweilig. Das heißt, ich fand es unübersehbar, dass die Kinder blau wollen. Ich fand es unübersehbar, dass da eine wirkliche Sehnsucht, eine Bitte war nach Blau, nach Regeln. Und es war zum Teil auch wirklich frustrierend für die Kinder zu merken, es gibt da so eine Art Regeln, aber die werden nicht eingehalten. Und wenn man sehr gegen die Regeln verstößt, gibt es Empathie. Ja, um Gottes Willen gibt es doch keine Strafen. Und ich bin ja bekennender Fan von dem Konzept der demokratischen Schule, also Sudbury oder Summerhill. Und um Gottes Willen, ich habe schon über eine Stunde. Und demokratische Schule ist die Idee, dass ich erkläre dir mal ein bisschen, wie das in Sudbury organisiert ist. Da gibt es ein Schulparlament und Sudbury beginnt mit 4-jährigen Kindern, also sie haben quasi einen Kindergarten mit drin und geht dann halt bis zum wir würden dann sagen halt Gymnasialabschluss. Das ist aber in Amerika, die haben andere Schulsysteme und Lehrer gibt es auch. Und von diesen, glaube ich, 200 Wesen, die da anwesend sind, Menschen hat im Schulparlament jeder eine Stimme. Das heißt mit anderen Worten, die Lehrer sind die krasse Minderheit. Die haben ganz wenig Stimmen. Und Sudbury ist so, die haben ein eigenes Gesetzbuch. Das heißt, die stimmen ab, die machen Vorschläge, die müssen Mehrheiten bilden und dann erlassen die selber Gesetze, nach denen die Schule funktioniert. Und dann haben sie auch eine eigene Gerichtsbarkeit. Das heißt, wenn jemand gegen diese Gesetze und Regeln der Schule verstößt, kann es dem passieren, dass er vor dieses Schulgericht kommt. Da kann auch mal sein, dass ein 6-Jähriger dann der Richter in dem Augenblick ist. Und dann wird darüber geurteilt, bis hin zu, dass auch Strafen ausgesprochen werden und alles das. Und die haben, soweit ich weiß, sogar so eine eigene Art von Polizei. Ich persönlich finde das grandios. Und zwar deswegen, die Kinder lernen, es gibt Regeln und sie lernen, wir machen unsere Regeln selber. Deswegen heißt das Ding demokratische Schule. Und ich habe dann in der Schule, wo meine Tochter war, die eigentlich sich auch freie demokratische Schule nannte, ist aber nicht wahr, mal dann die Teamer, Lernbegleiter, um Gottes Willen, ich sage ja nicht Lehrer, gefragt, warum macht ihr das eigentlich nicht so wie in Sudbury, dass ihr gemeinsam die Regeln festlegt, weil das haben dann eben doch die Erwachsenen gemacht. Und die Antwort fand ich wirklich beeindruckend. Die Antwort war, wir machen das nicht, weil die Kinder sind zu streng. Die Kinder würden sich zu strenge Regeln geben und zu harte Strafen. Und wo ich mir dachte, wie deutlich sollen sie es denn noch sagen, die Kinder, dass sie sich blau wünschen? Und mir fiel dann auch auf, es gab ein Alter, wo meine Tochter wirklich wissen wollte, wie Rechtschreibung geht, wo sie wissen wollte, was das richtige Ergebnis in Mathematik ist. Und wo sie am Anfang frustriert war bei der Aussage, schreib doch einfach, wie du willst, schreib doch einfach nach Gefühl, schreib doch einfach, wie es für dich richtig ist. Es gibt ein Alter, da wollen die Kinder dieses System verstehen und sie wollen sich in dieses System einfügen. Und aber wenn das dann über Monate nicht erfüllt wird, lässt man es irgendwann frustriert bleiben und sagt, dann schreibe ich halt, wie ich schreiben möchte. Und dann irgendwann später im Gymnasium, dann wird diese Fähigkeit plötzlich gefordert, aber dann ist halt der Zug abgefahren, weil dann ist schon so viel orange, dass es echt mühevoll ist, jetzt noch sowas wie Rechnen und Rechtschreibung auf einem wirklich hohen Niveau zu lernen, außer man hat das Glück und hat Eltern, die Spiral Dynamics kennen und die dafür gesorgt haben, dass dieses Wissen halt wichtig ist. Ich erzähle dir noch eine letzte Geschichte. Also ich bin schon deutlich über eine Stunde, was in dieser Schule auch passiert ist. Ich habe dann, ja, das war eine schlechte Entscheidung, aber trotzdem, ich bin halt so Fan von Spiral Dynamics, also habe ich den Teamern angeboten, ich würde ihnen mal intern einfach schenken, 1-2 Stunden über das Modell. Und kam nicht gut an. Es kommt meistens nicht gut an, wenn Eltern behaupten, ich weiß und kann auch was und das anbieten. Aber das, okay, das weiß ich jetzt. Schwamm drüber. Jedenfalls habe ich denen das erzählt. Ich habe denen gesagt, guck mal, die Kinder kommen auf Rot rein. Es gibt hier kein Blau. Die Eltern sind orange. Das heißt, die machen was mit Medien. Die haben die Taschen voller Geld. Die finden Regeln auch eher doof. So nach dem Motto, ja, alle halten sich an Regeln. Wir müssen das nicht. Und gucken mit leuchtenden Augen dieses Grün an, ja, mit einfühlsam und irgendwie guter Herz und gute Seele. Aber vergesst nicht, diese Schule ist natürlich eine Institution innerhalb des Berliner Schulgesetzes im Bundesland Berlin, eingefügt in super blaue staatliche Regeln. Und natürlich müssen wir uns hier an bestimmte Regeln und Gesetze halten, auch wenn wir alle so tun, als wäre das nicht unseres. Und dann meinte ich, also mein Beispiel war, was ist denn, wenn dann irgendwann so ein kleiner, frecher Junge kommt und der Lehrerin mit Schmack auf den Po klatscht? Also typisch rot, wa? Ich teste mal die Grenzen. Und also auf die Schule, auf die ich gegangen bin, Bayern, da hätte das einen Verweis gegeben. Das wäre die blaue Antwort. Die blaue Antwort wäre eine regelrechte Strafe. Es gibt dann einen Strafkatalog und da stehen die Sanktionen drin. Und dann gibt es halt einen Verweis, einen Brief an die Eltern und vielleicht Vorladung von Direktor. Die rote Antwort wäre, die Lehrerin knallt dem einfach eine. Ey, das finde ich eine passende rote Antwort. Das Kind würde auch verstehen. Aber jetzt fängt es ja schon mal an. Das geht halt nicht im Rahmen der blauen Gesetze, wo halt die Lehrer die Kinder nicht anfassen dürfen. Wenn aber die Lehrerin das täte oder der Lehrer dem Kind eine schmieren, dann kommen natürlich sofort die Eltern auf Orange und holen den Rechtsanwalt und sagen, das geht nicht. Das heißt, das ganze Ding führt in die Katastrophe. Was passiert also deswegen dann? Das Kind schlägt der Lehrerin auf den Po, klatsch, die Lehrerin schluckt, geht in die Hocke, guckt das Kind an und sagt, was ist in dir lebendig, was ist dein Bedürfnis, wie ist deine Emotion, wie fühlst du dich gerade, wollen wir darüber reden? Sie reagiert also grün und das Kind lernt nur, yeah, ich kann hier Regeln brechen, weil es gibt keine. Gut, die fanden die Geschichte ein bisschen absurd. Ein paar Wochen später ist sie fast genauso passiert. Es war nach einer Sportstunde. Es war beim Aufräumen, keiner wollte mit aufräumen, die Lehrerin musste alleine aufräumen, weil die Kinder sich nicht an die Regeln halten. Während dieses Aufräumens hat ein Kind massiv Scheiße gebaut und die Lehrerin war so auf dem falschen Fuß, sie war so im Stress, sie war so genervt, dass ihr die Hand ausgerutscht ist und sie rot reagiert hat und daraufhin bekam sie eine Abmahnung. Ach, guck mal, blau, plötzlich funktioniert blau, plötzlich gibt es eine Abmahnung, also richtig arbeitsrechtlich. Und natürlich haben die Eltern einen Rechtsanwalt eingeschaltet, also jetzt wird es orange. Und dem Kind wurde Empathie gegeben, wo ich mir auch dachte, okay, und warum gibt man der Lehrerin nicht Empathie? Ich meine, hallo? Aber nein, dem Kind wurde Empathie gegeben. Das heißt, wir hatten genau das. Es führte über Ecken dazu, dass die Lehrerin dann 2 Jahre später die Schule verlassen hat und jetzt glücklich in der Schweiz wohnt und dort unterrichtet und mir mal irgendwann meinte, sie ist von den Socken, wie sie in der Schweiz als Lehrerin gefeiert und gewertschätzt wird, weil die da sowas einfach dringend brauchen. Das heißt, da ist sehr viel mehr Blau unterwegs und ihr geht's da gut. Von daher hat für alle Beteiligten die Geschichte gut geendet. Und ich verstehe nicht, wie ich das geschafft habe, schon wieder so dramatisch die Zeit zu überziehen, aber das ist halt einfach so, wie es ist. Oh Mann, ich hätte noch so viele Themen gehabt, über die ich jetzt hier reden hätte können, zum Beispiel American Beauty, Beziehungen auf der Spirale, was hat es mit Dornröschen auf sich, wie ist es mit Gesundheit, mit Gruppenorgan, mit herrschaftslegitimierenden Geschichten, warum ist die Heilsarmee so eine gute Antwort auf schwierige Jugendliche, die auf Rot im Ghetto und was weiß ich. Es ist so viel, was man sagen könnte. Es wird mal irgendwann noch einen 4. Teil geben von diesem Spiral Dynamics Podcast. Heute höre ich auf. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend für dich, diese Corona-Geschichte und die Schulgeschichte zu hören. wo man halt auch auf konkrete Ideen kommt. Also die Schulgeschichte, um die mal nochmal abzuschließen, mein Tipp an diese Schule war oder wäre gewesen, haben halt nicht auf mich gehört, Leute, ihr braucht ein ganz starkes Blau. Es muss Regeln und Gesetze geben, von denen die Kinder im Idealfall wissen, die sind menschgemacht und die kommen nicht von Gott. Aber die müssen auch wissen, wenn ich das mache, passiert das und wenn ich das mache, passiert das, sodass sie sich in dieses Regelwerk reinkalibrieren können und lernen, sich darin zu bewegen. Das wäre es, was ich mir gewünscht hätte. Na gut, zum Glück gibt es das noch in ausreichender Menge in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation, in unserem Rechts- und Staatswesen. Wir müssen nicht darüber reden, was ich mit ausreichender Menge noch meine, aber freuen wir uns über das, was ist. Und gehen wir davon aus, es ist stabiler, als wir denken. Das war's für heute im Spiral Dynamic Podcast Nummer 3, wo es um Corona und Schule ging und Problemlösungen auf den Ebenen und was man da konkret machen kann. Und nächste Woche gibt es wieder einen Podcast, aber zu einem anderen Thema. Ich weiß noch nicht zu welchem, aber spannend wird es allemal. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder live sehen im Webinar oder im Seminar. Bis dahin, mach's gut. Ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Und tschüss. Thank you.